Ja, als wären die deutschen Handballer im Finale gegen Dänemark mit schwacher Leistung nicht schon unangenehm genug aufgefallen. Aber Renas Uschins konnte das bei der Siegerehrung sogar noch toppen.
Die ganze deutsche Mannschaft hielt sich an die Kleiderordnung, trug den offiziellen Trainingsanzug mit schwarzem Pullover und dem Schriftzug Germany. Aber der Herr Uschins stand da auf einmal im quietschgelben Trikot.
Das war aber gar keine Absicht, hat er hinterher gesagt. Er hatte sich einfach nur vergriffen, diesen Farbfauxpas erst gemerkt, als die Truppe schon kollektiv auf dem Weg in die Halle war. Da konnte er sich dann aber nicht mehr umziehen.
Ja, wir sind froh, dass es beim Olympischen Handballturnier nicht so sehr auf die Kleiderordnung ankommt, sondern eher auf die Handballfähigkeiten, denn da ist der junge Herr Uschins absolute Weltklasse, wurde zu Recht ins All-Star-Team gewählt. Ja, jetzt hat er dem Finale zwar nicht den sportlichen, aber immerhin einen leider Farbstempel aufgedrückt.
Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das könnte man auf jeden Fall sagen. Sogar dann auch sportlich steht, was ist gesagt, im All-Star-Team. Ja, solche Geschichten machen es eben aus. Das Flair der Ringe. Heute bei uns zum letzten Mal.
Mit mir, Moritz Wollert, dem Autor des Buches Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ja, tolle und leichte Spiele waren das. Paris als Stadt sowieso toll. Vor allen Dingen ja ganz viel Historie, ganz viele Sehenswürdigkeiten. Ja, eigentlich an jeder Ecke. Und die sah man ja auch gut.
So sieht's aus. Eiffelturm, Grand Palais, Place de la Concorde, die Seine, Paris hat eine wunderschöne Stadt, ein toller Background für die Spiele auch gekonnt und wirklich großartig von den Organisatoren in Szene gesetzt. Das war schon ganz was Besonderes und in dieser geballten Form, glaube ich, auch noch gar nicht da gewesen. Mhm.
Ja, die haben ja auch alles perfekt dann mit den Olympischen Spielen irgendwo verbunden. Beachvolleyball direkt vor dem Eiffelturm zum Beispiel oder Versailles mit den Reitwettbewerben, tolle Kulisse, super Atmosphäre, die Franzosen insgesamt, was man so hört aus Paris, tolle Gastgeber und tolle Fans. Die Arenen waren voll, jetzt mit Ausnahme des Fußballs, aber da haben ja die meisten Spiele sowieso dann auch außerhalb von Paris stattgefunden.
Und gerade jetzt nach dem harten Los, das Tokio hatte mit den Corona-Spielen, das ist ja wirklich unheimlich schade für die japanischen Organisatoren. Jetzt natürlich das genaue Gegenteil und da haben die Olympischen Spiele so richtig den Schwenk hinbekommen und ja, war toll, sowas wieder zu sehen.
So muss Olympia.
Die Gewinner des Tages.
Ja, kommen wir ein letztes Mal zu den Gewinnern. Gab am letzten Tag ja tatsächlich sogar noch eine Gewinnerin aus deutscher Sicht. Lea Sophie Friedrich, 8-mal war sie schon Weltmeisterin.
Ja, und jetzt ist sie auch noch Silbermedaillengewinnerin bei Olympia im Keirin.
Ja, die hatte in der Quali Weltrekord gefahren. Wir hatten gestern drüber gesprochen. Im Finale war sie dann aber der neuseeländischen Keirin-Weltmeisterin Elise Andrews unterlegen. Aber am Ende trotzdem glücklich über die Medaille.
Ja, da gibt's bestimmt noch ein paar beim BDR, denn da wurden sie so ein bisschen von der Schmach in Paris bewahrt. Erst hatte Lea Sophie Friedrich mit Emma Hinze und Pauline Grabosch zusammen Bronze im Teamsprint gewonnen. Ja, und jetzt noch direkt eine zweite Medaille geholt. Da hatten sicherlich einige schon das P auf der Stirn.
Ja.
Das war dann zumindest ein bisschen Wiedergutmachung.
Weil nämlich auf der Straße im Mountainbike, im BMX kam gar nichts. Da hat der Bund Deutscher Radfahrer überhaupt nichts zu melden gehabt. Dafür dann aber immerhin 2 Medaillen auf der Bahn, bezeichnenderweise im ersten und im letzten Wettkampf sozusagen. Trotzdem, es war das schwächste Olympia-Abschneiden der Bahnradfahrer seit Melbourne 1956. Da hatten sie nur eine Bronzemedaille gewonnen. Damals mit aber auch deutlich weniger Disziplin. Und Frauen waren damals 56 in Melbourne auch noch nicht dabei.
Ja, Frauen waren diesmal beim Volleyball auf jeden Fall dabei und ganz besonders die aus Italien, die haben eine historische erste Goldmedaille gewonnen, haben ein entfesseltes Finale gegen die Amerikanerinnen abgeliefert.
Ja, ein souveränes 3-0 Und die US-Amerikanerin, die waren immerhin 2021 in Tokio noch selbst Olympiasieger, haben jetzt aber eine Medaillenserie fortschreiben können, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Silber war. Sie haben nämlich jetzt die 5. Medaille bei Olympischen Spielen nacheinander geholt.
Ja, nicht 5-mal hintereinander gewonnen. Diesmal gab es ein 3. Gold nur in Anführungsstrichen in Serie für Serbiens Wasserballer. Die schlugen 13-11 ihre Erzrivalen aus Kroatien.
Ja, Prestigeduell und deshalb besonders süß bestimmt so ein Sieg. Und man muss ja auch sagen, Kroatien amtierender Weltmeister im Wasserball. Bronze ging an die USA. Und die hatten eine lange Durststrecke hinter sich. Die hatten zuletzt eine Medaille 1988 im Wasserball geholt. Diese Durststrecke ist damit jetzt zum Glück aus amerikanischer Sicht beendet.
Ja, und dann auch noch auf denkbar spektakuläre Art und Weise im 5-Meter-Werfen gegen keinen geringeren als die Rekord-Olympiasieger aus Ungarn.
Ja, die ja auch Olympiageschichte mal geschrieben haben im Wasserball 1956. Da gab es so ein kleines blutiges Spiel gegen die Sowjetunion damals.
So sieht's aus, so sieht's aus. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und der Besatzungsmacht der Sowjetunion gab es dann auch niedergeschlagenen Aufstand in Ungarn, just als die ungarische Mannschaft abreisen sollte. Und dann kam es zu diesem hochbrisanten, auch politisch hochbrisanten Spiel in Melbourne, das legendäre Blut im Wasserspiel. Da wurde also mit allen in den Kampf gezogen, was man hatte. Also Wasserball geht ja so schon unter Wasser ordentlich zur Sache. Aber da war das so richtig, richtig, richtig hart. Ich zitiere mal frei einen der ungarischen Helden von damals, Herrn Zador, der sagte, er hätte einmal kurz den Fehler gemacht, sich umzudrehen, und dann rammte auch schon die Faust auf ihn zu und er sah tausende von Sternen. war ganz, ganz harte Geschichte damals, aber bedeutender Sieg für Ungarn, legendäres Spiel.
Absolut. Und legendär auch die US-Basketballerin. Sie hatten zwar einige Mühe im Finale gegen Frankreich, aber sind am Ende dann doch mit 67-66 zu Gold gekommen.
Ja, ein Punkt reicht am Ende.
Genau.
wird auch Diana Taurasi so sehen, die jetzt ihre 6. Goldmedaille dingfest gemacht hat. Im Alter von 42 Jahren, wahrscheinlich zum letzten Mal. Aber es wird sie auch nicht stören, dass sie jetzt 40 Minuten auf der Bank gesessen hat. Schließlich war sie Teil des Teams und hat jetzt 2 Goldmedaillen mehr als ihr Gegenpart auf der Männerseite, Kevin Durant. Der hat 4-mal Edelmetall für die Amerikaner gewonnen.
Und die Frauen sowieso eine Macht, zum 8. Mal in Folge Gold bei Olympia, zum 10. Mal insgesamt. Also das macht ihnen auch keiner irgendwie vor, da macht ihnen keiner was vor, so heißt es.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, vorgemacht haben die Handballer aus Dänemark den deutschen Handballern leider einiges. Und von daher, für mich sind die deutschen Handballer ja Verlierer des Tages, trotz Silber.
Ja, wäre ich eigentlich auch bei dir. Aber andererseits, Silber ist doch wirklich aller Ehren wert. Überhaupt erst zum 3. Mal bei Olympia geklappt. Selbst bei, wenn man den EM-Titel mal nimmt, das ist der größte Erfolg seit der WM 2007, würde ich sagen. Und ja, eigentlich auch keine Schande, gegen so eine Übermannschaft aus Dänemark zu verlieren, oder?
Ja, das schon nicht. Stimmt alles, kann man auch verlieren gegen Dänemark, amtierender Weltmeister, x-facher Serienweltmeister, aber doch nicht auf die Art und Weise in einem olympischen Finale. Also 26-39 mit 13 Toren Unterschied, da haben sie sich wirklich zur Schießbude degradieren lassen. Ich finde, das ist unterm Strich dann schon ein bisschen peinlich gewesen. Bei den Dänen muss man aber auch sagen, der lief alles, die hatten einen absoluten Sahnetag erwischt, die sind eingespielt, da sind die Abläufe traumhaft sicher, die Würfe präzise, aber bei den Deutschen auf der anderen Seite fast nichts von dem.
Klar, ja. Ja, manchmal gibt's einfach so Tage, ne? Sicherlich alle hoch motiviert ins Spiel gegangen. Und dann ist irgendwie der Wurm drin. Und dann, wenn so eine, ich befinde mich ja gerade hier inmitten der Tiroler Alpen und hatte das Glück, den österreichischen Kommentar zu hören. Der drückte es so aus, es wäre ein Wirbelsturm über die Deutschen hereingebrochen. das war tatsächlich so. Ne? Mhm. Also, einerseits, wie du gesagt hast, Dänemark alles getroffen und wie in einem Rausch gespielt und dann bei den Deutschen auch ja fast eine Art Auflösungserscheinungen. Da kann man nur hoffen, dass das keine nachhaltigen mentalen Schwierigkeiten mit sich zieht, ne? Weil das ist sicherlich auch ein Knacks fürs Selbstbewusstsein, dass man das so chancenlos am Ende abgibt, ne?
Die höchste Olympianiederlage in einem Finale, die jemals in irgendeinem Finale dann auch war, 13 Punkte Differenz, das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor, aber wahrscheinlich dann auch erklärbar, ein bisschen zumindest mit diesem Spannungsabfall, der ja nach so großen Leistungen, wie es ja gegen Frankreich und Spanien der Fall war, so Krimis, wo man dann wirklich Last-Minute-Siege mit Verlängerung und allem, was dazugehört, dann eben gefeiert hatte und dann mehr oder weniger vielleicht auch ein bisschen überraschend ins Finale kam. Und da war dann vielleicht auch ein bisschen die Luft raus, ein bisschen viel Kaffeesatzleserei. Aber wahrscheinlich haben die Spieler auch selbst momentan keine so ganz richtige Erklärung dafür. Aber unterm Strich, du hast es eingangs gesagt, es ist eine Silbermedaille. Also allzu viel wollen wir dann auch nicht meckern. Aber es ist ein Schönheitsfehler drauf.
Das Fazit der Spiele.
Schönheitsfehler, aber ja, auf Paris und Paris 24, auf den Olympischen Spielen in diesem Jahr eigentlich wenig. Ne? Wir hatten es schon gesagt, tolle Stimmung, tolle Stadien, leichte Atmosphäre, spektakuläre Leistungen, was wir gesehen haben. Also da waren auch sehr, sehr große Sieger dabei. Im Grunde war alles dabei, was man bei Olympia so braucht.
Ja, absolut. Man könnte definitiv über das Gesicht der Spiele diskutieren, wer das war, ne? Da erheben einige Persönlichkeiten Ansprüche. Simone Biles kann man nennen. Wir haben Léon Marchand, den französischen Schwimmer, der es für mich am Ende ist tatsächlich. Mhm. Also das war klasse. Und da war schon sehr, sehr viel Star-Power auch gegeben bei den Wettbewerben. Ne? Denk mal an Hochsprung, den Weltrekord von Duplantis, war ein Wahnsinnsmoment. Rugby war aus französischer Sicht super spektakulär. Gab's wirklich viele tolle Momente und strahlende Sieger, so wie man sich das bei Spielen wünscht. Ne?
Und vor allen Dingen eben auch überraschende, denken wir nur mal ans deutsche Team, die 3x3-Damen hätte vorher wahrscheinlich auch keiner mitgerechnet, dass die am Ende tatsächlich Gold holen oder Yemisi Ugunlaye im Kugelstoßen, die hatte auch ja der eine oder andere sicher auf dem Zettel, aber jetzt nicht als klare Goldfavoritin benannt. Ja, man könnte noch so viel mehr aufzählen. Lukas Mertens, der da in die Bresche gesprungen ist für einen, der für mich zu den bitteren Enttäuschungen gehört, für Florian Wellbrock im Schwimmen, der ja eigentlich der angedachte deutsche Superstar war, aber dann kam Lukas Mertens und hat ihm das mal eben streitig gemacht mit einer großartigen Leistung. Oder Ricarda Funk im Kanuslalom, die sich ja auch deutlich mehr ausgerechnet hat, um einfach nur mal zwei Enttäuschungen zu nennen. Die deutschen Handballer wollen wir jetzt gar nicht nennen, weil die ja, haben ja Silber am Ende geholt und vor allen Dingen die deutschen Mannschaftssportarten haben ja eigentlich durch die Bank alle super geliefert, alle super performt. Das war ja im Gegensatz zu früheren Olympischen Spielen jetzt wirklich eine Medaillenbank.
Ja, und auch eine spektakuläre noch dazu. Ja. Ne? Wir denken an das Deutschland-Frankreich-Spiel im Handball, wir denken an die teilweise berauschenden Auftritte der Basketballmänner, 3x3 hast du genannt, die Volleyballer waren sehr, sehr stark bei Deutschland, deutschen Fußballdamen sind weit gekommen, da war auf jeden Fall eine ganze Menge geboten. Was für dich, wenn du überlegst, wir gehen mal 40 Jahre in die Zukunft oder so, Was glaubst du, sind so die Momente, an die man sich erinnern wird? Sowohl gesamt auf die Spiele bezogen, als auch von der deutschen Mannschaft. Was glaubst du, ist also so der Moment oder das Bild oder der Sportler, ne, wo man so sagt, Mensch, jo, Carl Lewis 1984, ja, oder Dream Team 1992, so was man mit diesen Spielen verbinden wird. Was glaubst du?
Das ist ganz schwierig, weil das habe ich mich auch gefragt und habe dann versucht, ein bisschen mich zurückzuerinnern an bestimmte große Szenen. Und wenn ich an ganz früher denke, an die Olympischen Spiele, die ich als Kind verfolgt habe oder die ich als Heranwachsender verfolgt habe, wo ich beruflich noch nicht involviert war, da habe ich viel mehr ikonische Erinnerungen. Da habe ich viel mehr Bilder vor Augen, wo ich sage, Mann, das waren Momente. Seoul 88, die drei deutschen Fechterinnen auf dem Podium oder eben Ben Johnson, Carl Lewis, dieses Duell, Michael Groß, Jürgen Hingsens Fehlstart. Das ist alles so präsent noch. 96, Muhammad Ali, wie er die Flamme entzündet und da eben auch Michael Johnson über 200 Meter oder die Kanuten damals. Das ist alles viel präsenter. Jetzt ist es zwar, habe ich zwar auch alles gesehen und alles auch verfolgt, aber so dieser ganz ikonische Moment ist mir nicht so in Erinnerung. Was auf jeden Fall präsent ist von diesen Spielen, ist der Surfer vor Tahiti, der da in der Luft steht bei diesem Bild, was ja unheimlich gehypt wurde, was so ein bisschen gefotoshoppt aussah, aber was sicherlich sehr viel Nachhall haben wird, weil es einfach wirklich in einem Moment abgedrückt war, mit dem man gar nicht gerechnet hat und deshalb sah das Ganze auch so unwirklich aus, aber es ist ja eine reale Szene, ein reales Foto. Also das wird sicherlich überdauern. Ansonsten ja, vielleicht auch die Bilder von den sich übergebenden Sportlern, die aus der Seine kommen.
Ja, das wäre natürlich schade.
Ja, das wäre schade. Aber hast du so ein Bild, wo du sagst, daran erinnere ich mich jetzt bis an mein selig Ende, möge es noch lange hin sein?
Ich glaube tatsächlich, was wir eingangs auch gesagt haben, diese ikonischen Bilder auch von der Stadt Paris, wann immer man irgendwie in Paris gewesen ist oder wer das Glück schon mal hatte, da zu sein, diese Orte zu sehen, die bleiben ja prägend im Gedächtnis und jetzt natürlich nochmal in der Kombination mit dem Sport zusammen, wenn man da an diese Beachvolleyball Tribüne vor dem Eiffelturm denkt oder Versailles, das ist jetzt legendär, ne? Das ist sowas. Sportstätten haben ja auch immer ihren eigenen Charakter, ihre eigene Faszination, ihren eigenen Flair. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie toll das gewesen sein muss vor Ort, ne? Also wenn du überlegst, das natürlich richtig, richtig cool, ne?
Ja, definitiv.
Muss das gewesen sein.
Definitiv.
Dann ist für mich tatsächlich, ja, sagte ich vorhin schon, Leon Marchand war für mich schon das Gesicht der Spiele, auch diese Leichtigkeit, die er ausgestrahlt hat, diese jugendliche Unbekümmertheit, das war sehr ungezwungen. Das war spektakulär, wie er geschwommen ist, teilweise auf den letzten Metern noch Kontrahenten überflügelt. Und gab ja auch eine schöne Szene beim Spiel der Basketballer. Das war, als das Dream Team gespielt, also nicht das Dream Team, für mich gibt's nur ein Dream Team 92, aber die Amerikaner gespielt haben und dann riefen die Fans Leon, Leon, und er war in der Halle und dann stand er auf und LeBron James, ja, Basketball-Weltstar, saß auf der Bank der Amerikaner und dachte, er wäre gemeint und grüßte irgendwie die Fans und LeBron, hier ist jemand anders Hausherr, ne? Und ja, ich fand das auch deshalb so eine schöne Szene, weil ja, LeBron, der ist fast ein milliardenschwerer Athlet, Riesenkarriere, US-Basketball-Weltstar. Aber bei Olympia zählt das halt alles gar nicht so ganz so viel. Ne? Mhm. Da zählt eben so jemand wie Léon Marchand eben doch ein bisschen mehr. Und das ist schön. Und ich finde, das sollte sich Olympia auch bewahren. Gleich ist natürlich auch toll, dass Profis mitmachen. Aber ja, für mich war Marchand ein absoluter Held der Spiele und ein absolutes Highlight.
Ja, ansonsten aus deutscher Sicht die Highlights natürlich die Reiterinnen, die wieder abgeliefert haben mit 4 Goldmedaillen, ja schon mal das Gros der deutschen Medaillen dann wieder eingefahren haben. Und Isabel Wehrt, die jetzt auch 8-fache Olympiasiegerin ist. Das ist ja auch eine wirklich brillante Karriere, auf die sie zurückblickt. Und damit gucken wir mal auf die Bilanz, die sportliche Bilanz aus deutscher Sicht. An die Top-Nationen USA und China mit je 40 Goldmedaillen, USA insgesamt mit 126 Medaillen, da kommen wir aus deutscher Sicht natürlich nicht dran. 12-mal Gold, 13-mal Silber, 8-mal Bronze, am Ende 10. im Medaillenspiegel, zwar mehr Goldmedaillen als in Tokio, aber insgesamt weniger Medaillen als vor 3 Jahren. Ja, historisch schwach ist diese Ausbeute mit 33 Medaillen die schwächste seit der Wiedervereinigung. Die Zielvergabe des DOSB wurde damit nicht erfüllt. Man habe sehr viel liegen lassen, heißt es auch von denen aus. Und langfristig möchte man Platz 5 im Medaillenspiegel angreifen. Aber da ist man mit 5 Goldmedaillen im Rückstand jetzt gerade mal bei den aktuellen Spielen gewesen. Was würdest du sagen? Ist das noch eine gute Leistung, eine befriedigende Leistung, oder ist der deutsche Sport da tatsächlich auf einem absteigenden Ast?
Der Trend geht ganz klar nach unten. So sehr man die schönen Momente von Olympia jetzt genießen möchte und auch sollte, gerade die einzelnen Sportler, da braucht sich keiner irgendwie was madig machen lassen. Aber dass da einiges im Argen liegt, das ist, denke ich, doch ganz offensichtlich. Ne? Wir hatten auch jetzt gerade die Kanuten waren es, meine ich, die auch sehr dünnhäutig auf das Erscheinen von Olaf Scholz reagiert haben als Bundeskanzler, ihm da so mehr oder weniger vielleicht auch berechtigt vorgeworfen haben, die Spiele mal schnell so für eine Foto-Opportunity wahrzunehmen, aber sonst doch dem Sport nicht wirklich zugetan zu sein. So würde man ja nicht reagieren, wenn vieles gut laufen würde. Mhm. Ne? Ob jetzt die Kritik in dem Fall 100%ig berechtigt ist, muss man mal ergründen. Aber da haben sie sicherlich einen Punkt, weil sie sind auch nicht die Ersten und die Einzigen, die das beanstanden. Jetzt soll ja die deutsche Sportförderung auch wieder aufgestockt werden. Aber ich erinnere mich, entschuldige bitte, dass ich die Zahlen nicht genau habe, aber es gab einen Vorbericht zu den Spielen über Leo Neugebauer, Zehnkämpfer. Und da wurde verglichen, wie viel die University of Texas, wo er studiert, in seine Sportprogramme steckt. Und wie viel die deutsche Sportförderung in die deutschen Olympiasport hineinsteckt. Ja? Und diese Zahlen waren gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Nun kann man sagen, das sind andere Welten, das mag alles richtig sein, aber wenn man besser abschneiden möchte, wenn man besser dastehen möchte im Medaillenspiegel, wenn einem der Sport wichtig ist, dann muss da sicherlich mehr getan werden. Da muss vor allen Dingen gezielter was getan werden. Die Niederlande machen es ja zum Beispiel uns ein bisschen vor, wenn man da mal rüberschaut. Ne? Mhm. Wir haben mehr aktive Sportler als die Niederlande Einwohner und trotzdem landen die halt vor Deutschland im Medaillenspiegel. Das ist schon hart, oder?
Definitiv, das ist extrem hart. Vor allen Dingen, wenn man dann auch mal auf Summen guckt, die dann in den Sport investiert werden und auch nur mal guckt, was kriegt denn so ein Olympiasieger aus deutscher Sicht? 20.000 Euro klingt jetzt erstmal gut, aber da gehen ja noch Steuern von ab und das ist dann schon auch eine ganze Menge und unterm Strich dann doch nicht mehr so viel, dass sich das jetzt irgendwie groß für die Sportler lohnen würde oder dass das jetzt irgendwo das Leben etwas erleichtern würde. Und das perfide an der ganzen Nummer ist, wer jetzt zum Beispiel zweimal Gold gewinnt bei Olympischen Spielen, was ja eine super Leistung ist, der kriegt nicht zweimal die Prämie, der kriegt die auch nur einmal. Und das ist ja jetzt auch irgendwo schon leichter Treppenwitz, da fasst man sich schon mal an den Kopf. Und dann der Quervergleich zu anderen Nationen, wo deutlich höhere Summen gezahlt werden, wo aber auch vorher in der Förderung schon ein bisschen was anders läuft, wo eben nicht nur Medaillen prämiert und gefördert werden, sondern gerade eben auch Sportarten, die vielleicht irgendwann mal das Potenzial haben, eine Medaille zu kriegen. Bei uns ist es aber so, bist du erfolgreich, kriegst du Geld, bist du nicht erfolgreich, kriegst du nichts. Und so wirst du natürlich keine Verbesserung dann hinkriegen. Und noch ein Unterschied zu anderen Nationen ist zum Beispiel, das wurde von Jörg Bügner, dem Sportvorstand des Deutschen Leichtathletikverbandes gesagt, der drückte es so aus, wir schreiben Excel-Tabellen, die anderen trainieren und das kann nicht sein. Und damit spricht er was an, denn Sportförderung in Deutschland, das ist vor allen Dingen Bürokratie.
Ja, also was du eben beschrieben hast mit den Medaillen, genau, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Und ich fand auch jetzt während den Spielen wurde ja mehrfach erwähnt, dass viele viele fünfte Plätze, dass man oft nah an der Weltspitze dran ist, wurde das ja oft erwähnt. Aber ich glaube, das ist genau der falsche Weg, das Problem kleinreden, beschwichtigen, das hat in, glaube ich, nur den seltensten Fällen zu einer wirklichen Verbesserung geführt.
Das stimmt.
Ja, wenn man, und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann bald nach den Spielen mit so ein bisschen Abstand, dass das dann vielleicht auch anders gesehen wird.
Wobei der Abstand nicht zu groß sein sollte, weil es muss sich was tun, es sollte sich schnell was tun. Aber mit Blick auf diese deutsche Olympiabewerbung für 2040, da wird jetzt vielleicht ein bisschen Bewegung reinkommen. Die Bundesregierung hat ja schon zugesagt, diese Olympia-Bewerbungspläne bis 2027 mit knapp 7 Millionen Euro dann zu unterstützen und insgesamt die Sportförderung um Runde 50 Millionen Euro aufzustocken auf 331 Millionen. Also da täte vielleicht dann auch mal so ein Doppelwumms für den Sport ganz gut. Aber gut, wie viel Doppelwümse müssen wir haben? Das ist natürlich dann bitte, auch die Frage.
Bitte nicht mehr diese Wortklaube. Nee. Bitte. Ich kann, genau wie du sagst, wir haben schon so viele davon gehabt und am Ende zählt nicht, wie man es vorher nennt oder was man verspricht. Es zählt am Ende, was getan wird und da warten wir mal ab und hoffen das Beste.
Es muss sich auf jeden Fall was tun, damit es in Los Angeles nicht noch steiler nach unten geht.
Darauf freuen wir uns in Los Angeles.
Dann gucken wir mal auf das, was uns vielleicht in 4 Jahren blüht. Es werden, das können wir auf jeden Fall sagen, andere Spiele als in Paris in jeder Hinsicht. Die haben kein Eiffelturm, kein Grand Palais, kein Place de la Concorde, kein Louvre und all sowas. Das fehlt in Los Angeles natürlich.
Das stimmt. Dafür hat man natürlich andere Wahrzeichen und ikonische Stätten, seien es Sportstätten, wie zum Beispiel das Memorial Coliseum von 1923, wo schon die letzten beiden Olympischen Spiele 32 und 84 in LA stattgefunden haben. Dann hat man den endlosen Pazifik, man hat Strände, da ist schon einiges auch auf der Habenseite, glaube ich.
Und vor allen Dingen Olympia-Historie, denn ich meine 32, 84, das waren ja dann auch schon ikonische Spiele und gerade die 84er, die sind mir dann auch noch ein bisschen in Erinnerung. Jetzt nicht mehr so, dass ich die live gesehen hätte, aber dann doch unmittelbar so in den Highlight-Sendungen damals, das war ja spät in der Nacht und ich als kleines Kind durfte die natürlich dann nicht gucken. Aber was wir von den Amis wissen, die können eine Veranstaltung zum Event, zur Show machen. Hollywood ist ja auch nicht weit. Ikonische olympische Momente, da wissen sie, wie es geht. Der Rocketman 84, wo ich immer noch glaube, das war Colt Sievers damals.
Colt Sievers, ja. Colt für alle Fälle, wunderbar. Ja, das werden sicherlich wieder Spiele der Superlative. Ich habe so ein bisschen Angst, dass vielleicht durch die auch räumliche Nähe zu Hollywood es vielleicht ein bisschen zu viel Hollywood wird. Weiß nicht, ob ich da zu pessimistisch bin, aber ich glaube persönlich, ganz ganz subjektiv, wie wir ja manchmal sein wollen, dass Olympia ein wenig weniger Hollywood und ein bisschen mehr sportlicher Fokus gut tun würde. Aber ja, da lassen wir uns mal überraschen. Sportlich wird sich ja auch einiges verändern. Vielleicht findet das Spiel sogar ohne Boxen statt. Ja. Ganz sicher werden keine Pferde mehr im modernen Fünfkampf dabei sein, sondern es gibt ein menschliches Obstacle Race über Hindernisse.
Da stehen dann die Pferde mit der Peitsche an der Seite.
Das wäre doch mal eine Idee.
Ja, Baseball für die Männer gibt's auch dann wieder. Passt ja dann auch zu den Amerikanern. Softball kommt für die Frauen zurück. Cricket, die waren 1900 mal ganz kurz im Programm. In einer etwas ja sozialverträglicheren Version wird's geben. Flag Football, American Football, also ohne Schutzkleidung, wo es auch keine Tackles gibt, sondern wo einfach Bänder am Gürtel befestigt sind, die dann abgezupft werden, und das gilt dann als Tackle. Also eine andere Variante, aber könnte auch eine kurze, schnelle Geschichte werden, die vielleicht so in Richtung 3x3 Basketball oder Rugby 7er geht.
Ja, die NFL, die National Football League, die größte Sportliga der Welt, die wird es sicherlich freuen, dass zumindest eine gewisse Version von American Football olympisch wird. Dann haben wir noch Lacrosse, war 1904 und 1908 schon mal dabei. Das wird jetzt wieder gespielt, auch in Amerika sehr, sehr populär. Und Squash hat nach langen, langen Betteln auch endlich mal es auf die Agenda geschafft.
Ja, klingt doch nach Spannung
eigentlich. Tolle. Interessante Sportart.
Freuen wir uns drauf. In 4 Jahren, wenn es dann wieder olympisch wird im Sommer. Gut, in 2 Jahren geht es ja schon im Winter dann olympisch weiter, aber die großen Sommerspiele dann 2028. Mal gucken, ob es dann auch wieder einen Podcast von uns gibt. Schauen wir mal. Sind ja noch ein paar Jährchen hin. Aber ich sage auf jeden Fall für diesen Podcast und für die Olympischen Spiele von Paris danke an Moritz Wollert. Hat mir Spaß gemacht, die letzten 16 Tage. So lange haben wir es ausgehalten.
Ja, es war auch überhaupt nicht schlimm, es mit dir auszuhalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke an alle Zuhörer. Ich hoffe, alle konnten die Spiele genießen und für sich da was Schönes rausziehen und hatten auch ein bisschen Spaß an unserem kleinen Podcast.
Das hoffe ich auch. Und wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, Moritz, dann kannst du doch mal dein Buch noch ganz kurz am Ende noch mal empfehlen.
Aber natürlich mache ich das sehr gerne. wir haben gesehen, diese Olympischen Spiele haben ganz viele kleine und große Geschichten, ob sportlicher Natur oder auch nicht, geschrieben. Es gibt kaum ein Sportereignis auf dieser Welt, dass das so gut kann wie Olympia. Da sind in meinem kleinen Büchlein sind da eine ganze Reihe witziger, skurriler, spektakulärer Geschichten und Fakten und Anekdoten gesammelt. Manchmal drückt es vielleicht sogar ein bisschen auf die Tränendrüse. Aber dann auch das gehört bei Olympia eben dazu. Es ist eine ganz, ganz emotionale Geschichte auch. Und wir alle, die wir Sport lieben, die wissen das. Und da ist so ein kleines Handbuch sicherlich nicht verkehrt, wenn man das mal immer mal wieder in die Hand nehmen kann und sich über die ein oder andere Geschichte freuen kann.
Ganz viele Geschichten, die das Flair der Ringe einfach ausmachen. Moritz, vielen Dank und danke an euch.
Au revoir. Danke. Alles Liebe. Au revoir.
Ja, als wären die deutschen Handballer im Finale gegen Dänemark mit schwacher Leistung nicht schon unangenehm genug aufgefallen. Aber Renas Uschins konnte das bei der Siegerehrung sogar noch toppen.
Die ganze deutsche Mannschaft hielt sich an die Kleiderordnung, trug den offiziellen Trainingsanzug mit schwarzem Pullover und dem Schriftzug Germany. Aber der Herr Uschins stand da auf einmal im quietschgelben Trikot.
Das war aber gar keine Absicht, hat er hinterher gesagt. Er hatte sich einfach nur vergriffen, diesen Farbfauxpas erst gemerkt, als die Truppe schon kollektiv auf dem Weg in die Halle war. Da konnte er sich dann aber nicht mehr umziehen.
Ja, wir sind froh, dass es beim olympischen Handballturnier nicht so sehr auf die Kleiderordnung ankommt, sondern eher auf die Handballfähigkeiten, denn da ist der junge Herr Uschins absolute Weltklasse, wurde zu Recht ins All-Star-Team gewählt. Ja, jetzt hat er dem Finale zwar nicht den sportlichen, aber immerhin einen leider Farbstempel aufgedrückt.
Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, das könnte man genau. Auf jeden Fall sagen, sogar dann auch sportlich steht, was ist gesagt, im All-Star-Team. Ja, solche Geschichten machen es eben aus, das Flair der Ringe, heute bei uns zum letzten Mal.
Mit mir, Moritz Wollert, dem Autor des Buches Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.